Ich habe euch heute Morgen einen Text mitgebracht aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Wer eine Bibel hat, darf gerne mitlesen. Da heißt es: Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging hin zu Hagar, die ward schwanger. Und als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei den Quellen am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jeder Mann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Wir haben bei uns in der Gemeindeleitung in Uertikon vor 1,5, 2 Jahren uns mal auseinandergesetzt mit verschiedenen Gottesnamen. Und was meint ihr so ungefähr, wie viele verschiedene Bezeichnungen oder Gottesnamen gibt es in der Bibel? So über den Daumen, mal so eine Zahl in den Raum geworfen. Ja, sind noch ein bisschen mehr. Also 50 war ein Tipp, es sind mehr, es sind deutlich mehr. Mehr. Es sind... Also wir haben ein Buch dazu behandelt und da drin sind 639 verschiedene Namen, Eigenschaften und Bezeichnungen von Gott aufgeführt mit den Textstellen und so ein bisschen erklärt. Und einer dieser Namen ist El-Roi, hebräisch. Und der taucht ein einziges Mal genau an dieser Stelle auf. El-Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar zählt ein bisschen zu den eher unbekannteren Personen in der Bibel, aber nicht zu den unbedeutenden. Sie wird hier im Alten Testament nur an 3 Stellen erwähnt, eben wo wir gelesen haben, 1. Mose 21 und im 1. Mose 25. Und Paulus nimmt ein einziges Mal im Galaterbrief Kapitel 4 auf sie Bezug. Hagar war eine ägyptische Frau, eine Sklavin von Sarah, die für sie gearbeitet hatte. Und auf diese Weise, wir haben das eben gehört, wurde sie die Zweitfrau von Abraham und die Mutter von seinem erstgeborenen Sohn. Sarah, Abrahams erste Frau, hatte selber die Idee, über sie so die Kinderlosigkeit in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe zu überwinden. Und als Hagar dann tatsächlich schwanger geworden ist, kommt es zum Konflikt. Hagar merkt, ich habe es besser wie sie. Ich habe eine, also sie kann ihre Mutterrolle, also sie kann Mutter werden. Das ist etwas, was Sarah nicht konnte. Und das hat sie ausgenutzt. Und es kommt zwischen diesen beiden Frauen zum Konflikt, es kommt zum Streit und wir haben das auch gehört. Sarah schickt Hagar im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste. Hagar läuft weg. Immer weiter. Ohne Ziel. Keine Ahnung, wo sie hin will, aber sie will einfach nur noch weg. Weg von dem Ort, wo sie gedemütigt wurde. Weg von dem Ort, wo sie ausgebeutet wurde, als Objekt behandelt wurde. Aber immer weg mit dem Kind, was unter ihrem Herzen wächst. Ein Kind, bei dem sie kein Mitspracherecht hatte. Auf gut Deutsch, sie wurde vergewaltigt, damit dieses Kind geboren werden konnte. Ihr ist klar, dass sie überall hin will, aber nicht wieder zurück. Sie hat jetzt keinen Platz, sie hat kein Zuhause, sie hat niemanden, der sich um sie kümmert. Sie ist völlig allein. Und sie ist, kann ich mir gut vorstellen, in der Wüste irgendwann mal erschöpft, müde, durstig. Ihr geht das Trinkwasser vielleicht aus. Und sie denkt bei sich irgendwo so im Kopf, also lang habe ich nimmt's selber. Wenn sie nicht bald eine Wasserquelle findet. Und selbst wenn sie das Wasser findet und sich stärken kann, hat sie trotzdem keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Was soll sie machen? Soll sie vielleicht einfach aufhören zu laufen? Sich irgendwo in die Sonne setzen und warten, bis sie vertrocknet? Aber dann erinnert sie sich an das Kind, das sie unter ihrem Herzen trägt. Und ich glaube, dass ihr das wirklich auch immer wieder Kraft gegeben hat, aufzustehen und weiterzugehen. Sie schleppt sich weiter durch den heißen Wüstensand und sieht dann endlich eine Wasserquelle. Vielleicht stolpert sie noch gerade drauf zu, sinkt auf die Knie und löscht endlich ihren Durst. Und dann sinkt sie in sich zusammen, schließt die Augen und hat immer noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Vielleicht will sie einfach aufgeben, einfach sitzen bleiben und dann auf einmal, Hagar, hört sie diese Stimme. Die Stimme, die und wo sie aufschaut, hört sie, Hagar, woher kommst du? Wo willst du hin? Vielleicht, so stelle ich mir das vor, erstarrt sie, öffnet vorsichtig die Augen, sieht eine Person neben ihr, schaut sie an und sie schaut auf sie herunter, fragend, nicht unfreundlich und fragt vielleicht noch einmal, Hagar, woher kommst du und wo willst du hin? Auf die erste Frage hat Hagar eine ganz klare Antwort. Logisch, ich bin weggelaufen. Ich komme von Sarai. Aber die zweite Frage, wo will ich hin? Kreanik. Und die Person schaut sie vielleicht eine Weile an und dann sagt dieser Mann zu ihr, geh zurück. Geh zurück, wo du hergekommen bist. Geh zurück und halte diese Situation aus. Ich weiß nicht, wie ihr euch diese Situation vorstellt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Hagar geschockt sein muss. Gewesen sein muss. Zurück? Ich kann doch nicht zurück. Ich bin doch da weggelaufen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Da kann ich doch jetzt nicht einfach zurückgehen. Nicht als Sklavin von Sarah. Aber der Mann spricht weiter und sagt, Hagar, du wirst einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Ismael geben. Das heißt, Gott hat gehört, denn Gott hat dein Elend gesehen. Und dann dreht sich der Mann um und verschwindet so schnell, wie er aufgetaucht ist. Aber seine Worte hallen bei ihr nach. Gott hat dein Elend gesehen. Er hat es gesehen. Bei jeder Wiederholung dieser Worte scheint sich in etwas in ihrem Herzen, in ihrem Denken zu verändern. Und ihr wird klar, dass dieser Mann ein Bote Gottes gewesen sein muss. Es muss so gewesen sein. Und er hatte eine Botschaft für sie. Hagar, du bist nicht allein. Es gibt jemanden, der deine Situation, der deine Schmerzen wahrgenommen hat. Es gibt jemanden, der sie, diese einfache Sklavin, einfache Magd, wahrgenommen hat. Und das fühlt sich gut an. Hagar merkt, dass ihr das Kraft gibt. Genügend Kraft, um zurückzukehren, um die Situation auszuhalten, so wie es der Bote verlangt hat. Langsam steht sie auf, trinkt nochmal, füllt vielleicht die Wasserflasche, wappnet sich für den Rückweg, für die Rückkehr. Und leise flüstert sie, vielleicht, du bist ein Gott, der mich sieht. Eben dieses hebräische El Roi. An keiner anderen Stelle in der ganzen Bibel wird dieser Gottesname gebraucht. Du bist der Gott, der mich sieht. Ich finde das ein bemerkenswertes Bekenntnis am Ende dieses Berichts. Hagar, eine Magd, Sklavin, Sarah und Abraham, die zunächst gemeinsam keine Kinder kriegen können, eine ganz komplizierte Dreiecksgeschichte. Der Konflikt zwischen Sarah und Hagar scheint vorprogrammiert. Hagar bekommt das Kind, das Sarah sich so sehr wünscht, aber bisher einfach nicht bekommen kann. Und Sarah fühlt sich ihr unterlegen. Und Hagar merkt das. Und Hagar nutzt das aus. Hagar provoziert allein durch ihre Fruchtbarkeit und Sarah schlägt mit Demütigung zurück. Hagar hält die Situation nicht aus und rennt davon. Aber nach dieser Begegnung mit dem Boten, nach der Begegnung mit Gott, kehrt sie zurück. Sie kehrt nicht zurück, weil sie verzweifelt ist und keine andere Wahl hat. Sie kehrt zurück, weil sich ihre Perspektive verändert hat. Sie kehrt zurück aus einer neu erhaltenen Zuversicht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie ist es bei dir? Wer sieht dich? Wer sieht deine Erfolge? Wer sieht das, was dir gelingt? Aber auch, wer sieht deine Schmerzen? Wer sieht deine seelischen Schmerzen? Wer sieht dein Herz? Mir ist mit dieser Frage, wer sieht dein Herz, eine Szene aus dem Film Avatar in den Sinn gekommen. Der ist schon ein paar Jahre alt, der ist 2009 rausgekommen, der erste. Man kann darüber halten, was man will. Aber es gibt eine Stelle, wo sich die beiden Hauptprotagonisten begegnen und sagen zueinander, ich sehe dich. Das meint nicht, so wie ich euch jetzt da sitzen sehe oder ihr mich hier stehen seht, sondern das geht tiefer. Dieses Ich sehe dich, ich sehe, was du fühlst, ich sehe dein Herz, soll das dort ausdrücken. So viel. Sie sagen mehr aus als ich liebe dich. Dieses Ich sehe dich heißt auch, ich verstehe dich. Ich sehe dich mit meinem Herzen und ich sehe alle deine Anteile, auch die versteckten. Und ich glaube, dass genau das auch ist, was Gott uns sagen will. Ich sehe dich mit allem, was dich ausmacht. Aber die Frage an uns ist, haben wir Menschen in unserem Umfeld, die uns wirklich sehen, die uns nicht nur wahrnehmen, ich stehe oder ich sitze da, sondern denen, die uns, die weiter, die reingucken können. Haben wir Menschen, die da sind, wenn es uns schlecht geht? Haben wir Menschen, die uns trösten, wenn wir traurig sind? Haben wir Menschen, die da sind, um die Erfolge zu feiern? Ich glaube, dass jeder von uns Menschen kennt, von denen man so beim Nachdenken den Eindruck hat, den sehe ich nicht wirklich. Ich lasse selten meinen Blick in diese Richtung schweifen. Ich nehme ihn, ja, er ist da, aber das war es dann auch. Und manchmal hat man selber das Gefühl, ich werde überhaupt nicht wahrgenommen. Gott sieht Hagar und er sieht dich. Mich beeindruckt Hagar in diesem Moment mit ihrem Entschluss zurückzukehren. An der Situation vor Ort hat sich nichts, aber auch gar nichts verändert. Zu Hause wartet immer noch Sarah und nachdem sie weggelaufen ist, wird sich ihre Einstellung vermutlich nicht verbessert haben. Aber der Bote fordert sie auf, zurückzukehren. Das ist hart. Gott schickt Hagar zurück einen Ort, an dem nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern auch ihre Sexualität ausgebeutet wurde. Aber Gottes Botschaft hört hier nicht auf. Er schickt sie nicht einfach zurück und das war's, sondern er erkennt ihr Leid und ihre Schmerzen an. Gott sagt nicht, jetzt tu nicht so, stell dich nicht so an, sondern er sagt, geh zurück, auch wenn ich jetzt an deiner Situation noch nichts ändere. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich wahrgenommen. Und ich überlasse dich nicht einfach deinem Schicksal. Und genau das darf uns Trost in unserem Leben werden. Wie oft beten wir, schreien wir vielleicht zu Gott in irgendeiner Not, in irgendeiner Situation, dass Gott doch bitte etwas ändern möge, dass er eingreifen möchte. Und wie oft verändert sich nichts. Gott ist da. Auch wenn wir seelisch, körperlich leiden, gilt auch uns, da ist ein Gott, der uns sieht. Die Tatsache, dass Gott ihr Leiden anerkennt, scheint für Hagar alles zu verändern. Sie fühlt sich gesehen und das ermöglicht ihr den anderen Umgang mit dieser Situation. Hagar, die zuvor weggelaufen ist, die sich von der ganzen Welt und von Gott verlassen gefühlt hat, ist jetzt zu diesem Bekenntnis in der Lage, das voll Vertrauen ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Fast erleichtert klingt es vielleicht. Du siehst mich ja doch. Ach, so schön. Hagar hat mit Gott jemanden gefunden, der sie sieht, der ihren Schmerz, ihr Leid, ihre Situation wahrnimmt und das tut gut. Es stärkt sie und es gibt ihr neuen Mut, neue Kraft. Den Wunsch, gesehen zu werden, kennen wir vielleicht doch auch. Heute war das mit den Kindern vielleicht ein Üben, aber wenn sie wirklich die Aufführung haben, bin ich überzeugt, wird das ein oder andere Kind zu seinen Eltern rennen und sagen, hey, schmick seh! Gesehen zu werden gibt Selbstbewusstsein. Nicht nur Kindern, auch uns Erwachsenen. Ich werde nicht vergessen, ich werde gesehen, ich bin jemand. Natürlich wäre es schön, wenn mich alle in meinen erfolgreichen und guten Momenten sehen, wo mir etwas gelingt, wo ich, ja, scheinen kann. Aber was ist mit den Momenten, wo es schiefläuft? Ich glaube, dass die Notwendigkeit, gesehen zu werden, in den Momenten viel wichtiger ist, wo es nicht gut läuft, wo ich Misserfolg habe, wo ich vielleicht krank bin, wo ich vielleicht traurig bin. Gerade wenn es mir schlecht geht, brauche ich einen Menschen, der mir sagt, ich sehe dich. Ich sehe dein Leiden und ich bin da. Mir sind deine Traurigkeit und deine Schmerzen nicht egal. Vor meinem Studium auf der Krishona habe ich in einer Krishona-Gemeinde in Bad Nauheim in Hessen ein Praktikum gemacht. Unser Hausabwart war auch schon ungefähr 70 und er hatte eine zunehmend dementer werdende Frau. Und irgendwann war ich bei ihm mal zu einem Kaffee und er berichtete mir, wie ihn die ganze Situation einfach belastet, wie es ihm zunehmend die Kraft raubt. Und er hat mir erzählt, wie es ihm geht, er hat mir wirklich sein Herz ausgeschüttet. Und ich, jung wie ich war, ja, da muss ich mit dem Peter reden, da müssen wir mit der Gemeindeleitung reden, da müssen wir auch mit der Gemeinde reden. Wie können wir diesem Mann helfen? Wie können wir ihn entlasten, dass er nicht so alleine ist mit dieser Situation? Wir waren mit dem Kaffee fertig und er verabschiedet sich und sagt einfach nur Danke. Danke? Für was? Wir haben dann überhaupt nicht gemacht. Ich glaube, dass alleine die Tatsache, dass ich Zeit für ihn hatte und dass er mir seine Situation schildern konnte, dass ihm das geholfen hat. Er wollte einfach gesehen werden in seiner Situation, in seinen Sorgen und in seinen Ängsten. Ich glaube, dass dadurch alleine schon vieles für ihn erträglicher geworden ist. Gesehen werden kann unser Leben verändern. Gott sieht uns. Er sieht Hagar in der Wüste. Als Verlorene findet er sie und angesehen und gestärkt kann sie ihren Weg weitergehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und mit all unseren Schwächen und Stärken sind wir Angesehene Gottes. Die Geschichte von Hagar kann und soll uns Mut machen. Sie kann uns Herz und Augen öffnen und dann finden wir vielleicht Menschen wie Hagar nicht nur in der Bibel, sondern auch in unserem Alltag. Vielleicht als Bruder und Schwester in der Gemeinde, vielleicht als Freund oder Freundin, vielleicht aber auch als Flüchtlingsfrau, die gerade in unserer Nachbarschaft eingezogen ist. Wir finden vermutlich viele namenslose Frauen und Männer, die ausgebeutet werden auf verschiedene Arten. Für Gott ist niemand namenlos. Gott sieht und hört sie, so wie er dich und mich sieht und hört. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte eine vielleicht provokante Frage stellen. Wen übersiehst du manchmal? Oder vielleicht auch anders gefragt, wen möchtest du gerne öfter sehen und wahrnehmen? Gott sieht jeden Einzelnen von uns. Er ist der Gott, der uns alle sieht in Freud und Leid, in Trauer und Schmerz. Aber auch in den erfolgreichen Zeiten sind wir ihm nie verborgen. Gott sieht uns. Gott ist da. Auch wenn ich das nicht immer spüre. Amen.
Glaube, eine Art uns daran zu erinnern, dass Gott uns sieht, kann das auch mal sein. Wie wir uns mit Brot und Traubensaft noch mal ganz bewusst dürfen machen, er ist für mich ganz persönlich gestorben. Er hat sein Leiden auf sich genommen für mich. Und ich lese uns ein paar Verse aus dem 1. Korinther 11. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch weitergegeben habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir werden beten miteinander.